Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Nu Wieso von Stoner, Frank und Frei. Und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, möchte ich erstmal noch ein kleines Update euch liefern. Und zwar ist seit 21. September, also jetzt vor ein paar Tagen erst, ist eine Ausstellung eröffnet worden in Berlin. Interessant finde ich auch schon, 21. September, sei schön gewählt, weil es ist genau Tag und Nacht gleiche. Einer von diesen Kardinaltagen, auf die ich auch mal hinweise, das war irgendwie den Leuten wichtig. Und finde ich schön, dass man das ja auch mit reingenommen hat. Und ich möchte auf diese Archäologie-Ausstellung hinweisen, die jetzt in Berlin läuft. Denn es ist so interessant, ich meine, wir haben echt in den letzten Monaten öfter auch archäologische Themen dran gehabt. Ich habe euch schon ganz viel über die Himmelsscheibe erzählt und habe auch versucht, auch klarzumachen, was das für ein großartiger Artefakt war. Wie der und auch ein paar weitere Artefakte wirklich unser bisheriges Bild, was wir von der Frühgeschichte haben, auch vom Menschen der Frühgeschichte verändert. Wir hatten eine eigene Sendung hier, auf die ich nochmal verweisen möchte, Archäologie in Deutschland, vor ein paar Monaten erst, wo wir auch so ein paar von diesen Artefakten mal vorgestellt haben, die es gibt und von denen noch viel zu wenig Leute wissen. Und die auch noch nicht Einzug gehalten haben so in die Wissenschaft, in die Psyche, wirklich in den Mainstream sozusagen, um vielleicht zu einer Neubewertung der Frühgeschichte zu kommen, dass eben der Mensch nicht so primitiv war, wie das immer dargestellt wird. Und jetzt das freut mich so, weil das liegt jetzt nicht daran, dass wir das gemacht haben, dass jetzt die Ausstellung ist. Schon klar, so eine Ausstellung hat Jahre Vorlauf und so, aber es zeigt einfach nur, dass wir so eine Art, wie soll man sagen, eine Art Synchronizität haben und halt schon einfach Themen erkennen, die jetzt anstehen, die wichtig sind. Und das freut mich so sehr, dass es diese Ausstellung jetzt gibt, denn unter einem Dach sind dort eine ganze Reihe von diesen Highlights dann zu sehen, von denen ich euch auch hier erzählt habe. Es ist die Himmelsscheibe von Nebra da, ist natürlich absolutes Highlight und es ist wirklich selten, die wird selten aus dem Museum in Halle mal verliehen. Das ist das Zugpferd für das Museum von Halle. Es ist so ein wertvolles Stück. Allein für das hier Versicherungssumme 100 Millionen. Das wird nicht oft transportiert. Also ist selten. Aber du hast dort in Berlin jetzt nicht nur die Himmelsscheibe von Nebra. Nein, es ist einer von den Goldhüten dabei, über die ich auch erzählt habe, die wirklich auch erstaunliche Artefakte sind. Es sind welche von dieser eiszeitlichen Kunst aus den Höhlen der Schwäbischen Alb da, wo ich euch erzählt habe. Ich glaube tatsächlich ist die Venus vom Hohlefels, diese älteste Darstellung des menschlichen Körpers, die es auf der ganzen Welt gibt, die ist in der Ausstellung vertreten. Das geht bis zurück zu den Speeren von Schöningen, von den Speeren sind auch welche dabei, die 200.000 Jahre alt sind und die eigentlich diese komplette Out-of-Africa-Theorie über den Haufen werfen, weil ich meine, wer hat dann diese Sachen gemacht vor 200.000 Jahren? Da waren ja angeblich noch gar keine Menschen hier, aber Vormenschen waren es nicht, es waren Menschen, es waren keine Tiere. Schaut euch diese Ausstellung nochmal an, beschäftigt euch mit dem Thema, weil für mich ist es so wichtig oder ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Nicht nur für mich, sondern das ist wirklich, das sind Fakten, das ist echte Wissenschaft und die hilft uns dabei, einiges von unseren Mythen und falschen Vorstellungen, die wir die letzten Jahrhunderte entwickelt haben oder auch draufgedrückt bekommen, je nachdem, uns von denen zu verabschieden und zu einem anderen Bild zu kommen, von dem wir zumindest erkennen, dass der Mensch älter ist, dass es was Großes ist, dass jeder von uns, der hier lebt, eine lange Reihe von Vorfahren hat und dass wir Menschen, und das gilt für Menschen in aller Welt, dass wir eine alte Linie haben, ja. Und wie schon Graham Hancock sagt, stuff keeps getting older. Die Dinge werden immer älter. Und das ist eben nicht nur als irgendwie, hier freaky stuff, sondern ey, wir können es anschauen. Und jetzt bis Januar, eventuell, ich habe auch schon gehört, dass es vielleicht bis Februar geht, auf jeden Fall ein paar Monate, haben wir alle Zeit, uns das in Berlin anzuschauen. All diese Artefakte unter einem Dach. Und ich wünsche wirklich den Ausstellungsmachern alles Gute. Ich weiß, auch da ist natürlich dann, die Artefakte werden auch in ein gewisses Narrativ gegeben. Aber hey, so läuft es heute. Und diejenigen, die diese Ausstellung konzipieren, die müssen auch mit der Zeit gehen, damit sie halt die nötigen Fördergelder bekommen. Aber viel tiefer und viel wichtiger liegt, dass die Originale mal da zusammen sind, unter einem Dach. Und das ist wirklich extrem inspirierend. Und ich wünsche dieser Ausstellung alles Gute und hoffe, dass auch viele von euch dort hingehen. Vielleicht sehen wir uns ja sogar dort. Also ich möchte auf jeden Fall auch einmal hingehen, weil da können wir sicher sein, Leute. Sowas ist einmal in deinem Leben so. Dieses Zusammenkommen wird es so nicht mehr geben. Und das ist wirklich ein richtig, richtig großes Highlight. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema. Und das passt eigentlich gut zusammen. Wir sind zwar, bewegen uns in anderen Zeiten, aber es ist trotzdem Thema von Geschichte. Und auch hier wird es heute darum gehen, ein falsches Geschichtsbild, was wir Menschen haben, was wir schon lange haben, das mal ein bisschen gerade zu rücken. Also etwas zu entmythifizieren. Etwas, was wir gerne hier machen. Und heute als Zentrum, als Thema heute habe ich das Mittelalter. Das Mittelalter. Was auch schon vom Wort her fast schon Synonym geworden ist für das finstere Mittelalter, eine Zeit voller Aberglauben und alles, was wir irgendwie so als menschlich niederträchtig sehen, ist dort drin vereint. Die Leute haben dreckig gelebt, Hygiene und so weiter und absurde Aberglauben und so weiter und so weiter. Das finstere Mittelalter, das ist gängig, das wissen kleine Kinder, wissen das. Ja. Und es ist wie so oft, wenn man da genauer hinschaut, merkt man, wie viel daran verkehrt ist. Es ist nicht nur falsch, vom finsteren Mittelalter zu sprechen. Tatsächlich gehöre ich zu den Leuten, die sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das Mittelalter war vielleicht die größte Blütezeit, die wir in unserer überschaubaren Geschichte überhaupt erleben. Ja, so weit gehe ich. Und wie gesagt, ich rede jetzt von Geschichte, ich rede jetzt nicht von der Vor- und Frühgeschichte, von dem archäologischen Kram, weil Geschichte wird definiert als, wann es halt Schrift gab und schriftliche Aufzeichnung. Aber ich sage von unserer Geschichte, die wir sehen können, also sagen wir mal von Ägypten, Griechenland, Römer und so weiter, bis in unsere heutige Zeit, ist vielleicht das hohe Mittelalter eine Zeit, also grob kann man es in 300 Jahre eintakten, zwischen 1150 und 1450. So diese 300 Jahre so grob sind vielleicht die größte Blütezeit, die also hier unsere Region hier erlebt hat. Und das klingt im ersten Moment vielleicht bizarr, aber ich werde jetzt hier einige Argumente dafür aufliefern, warum wir vielleicht unser Geschichtsbild vom Mittelalter echt verändern sollten. So. Los ging's, und das ist mir schon in jüngeren Jahren aufgefallen, ich habe auch in diese Richtung auch studiert gehabt und habe in Bamberg gelebt, in einer Stadt, die auch so mittelalterliche Strukturen zumindest noch hat. Und das ist mir schon in jungen Jahren irgendwie aufgefallen. Ja, man hört immer finsteres Mittelalter, aber wenn man sich die Bauwerke anschaut, die aus dieser Epoche stehen, dann ist man doch bei jedem einzelnen Bauwerk, oder es gibt so ein paar, die sind so herausragend, die sind so genial geschaffen, dass man da als Mensch doch mit einer gewissen Ehrfurcht davor steht. Und ich habe schon viele Bauwerke auch auf dieser Welt gesehen, das ist auch eins von den Dingen, die mich interessieren. Alter. Ich schaue mir die Sachen an, bin viel rumgereist und gibt auch in aller Welt gibt's faszinierende Dinge. Aber ich kann definitiv sagen, so diese Bauwerke aus der Gotik, die wir bei uns haben, also die müssen sich auch weltweit nicht verstecken. Das sind wirklich absolute Highlights. Ja. Und los ging es mit diesen Baustilen im Grunde genommen in Frankreich. Dort ist dieser neue Baustil, diese Gotik, sehr, sehr plötzlich entstanden. Und das ist an sich schon ein spannendes Thema. Wo kommt das überhaupt her? Wir haben hier ein Bild von der Kathedrale von Chartres. Und ich möchte hier auch nur noch mal an eine andere Sendung erinnern, die ich ja schon mal gemacht habe. Ich glaube, es war bei dem Thema Schwarze Madonnen. Da habe ich, glaube ich, auch mal darauf hingewiesen, dass es im Mittelalter, vielleicht sogar ausgelöst bei den Kreuzzügen und so weiter, dass es dort eine pro-weibliche Bewegung gab. Und damit meine ich jetzt gar nicht jetzt im modernen Sinne Emanzipation oder sowas oder diese ganze Gender-Geschichte, sondern es geht um das weibliche Prinzip. Und das weibliche Prinzip, so wie wir es auch in der Natur sehen, ist halt Überfluss. Ja, also wir sehen es jetzt gerade im Herbst, wenn du guckst, wie viele Früchte an einem Baum sind, ist es Überfluss. Das ist so das weibliche Prinzip. Und ich habe da damals auch darauf hingewiesen und schaut euch das vielleicht nochmal genauer an, dass eben diese Gotik, diese neuen Kathedralen, dass die alle einen engen Bezug haben zu diesem weiblichen Prinzip. Die sind alle einer Maria gewidmet. Auch hier in Chartres gibt es eine schwarze Madonna. Das ist so die eigentliche Kraft von diesem Bauwerk. Es geht auch um den Ort. Ich möchte aber jetzt nicht zu sehr reingehen, weil das hatten wir schon. Warum ich das jetzt hier gleich am Anfang bringe, ist, weil die Symbolik da ist, dass wir in eine Epoche treten, in der das weibliche Prinzip läuft. Nämlich dieses Prinzip von Überfluss. Und das ist tatsächlich ein goldenes Zeitalter geworden. Und angefangen hat es gleich eben mit diesen spektakulären gotischen Bauten. Die Gotik ist dann sehr schnell übergegangen eigentlich nach Deutschland. Also es wurde so, in Frankreich kamen die ersten Dinger, aber es gibt wohl keine Gegend oder kein Land, wo sich diese Gotik und nicht nur die Architektur, sondern die ganze Kultur, die ganze Epoche so sehr herauskristallisiert hat wie in Deutschland, dann in den deutschen Landen. Und das meiste von dem, was ich erzähle, bezieht sich auch sozusagen auf die gotische Ära in den deutschen Landen. Ne? Aber wie gesagt, mein persönlicher Einstieg ist schon ganz lange, sind eben diese Bauwerke. Dass wenn du die siehst, dann denkst du dir, okay, also Leute, die das gebaut haben, das passt irgendwie nicht zu dem Bild von dem Hinterwäldler, dem primitiven, abergläubischen Menschen, wenn du dann solche Bauwerke schaffst. Man, wir könnten jetzt wirklich eigentlich die ganze Sendung lang uns nur gotische Bauwerke anschauen, weil es gibt so viele großartige. Das hier habe ich noch reingeschmissen. Man könnte, wie gesagt, Dutzende bringen, also allein von diesen Kathedralen. Aber die schmeiße ich rein, weil ich tatsächlich erst in diesem Sommer dort war. Das ist das Ulmer Münster. Ulmer Münster, auch eben ein gotischer Bau aus dem Mittelalter. Und wie so viele andere, einfach ein unglaubliches Gebäude. Also ich bin tatsächlich diesen Sommer hochgelaufen auf den Turm. Es ist der höchste Kirchturm der Welt. Der höchste der Welt. Und war lange Zeit auch das höchste Steingebäude dementsprechend der Welt. Also wirklich eine herausragende Leistung. Wobei man hier gleich dazu sagen muss, der Turm wurde in der gotischen Zeit nicht mehr fertiggestellt. Sondern, so wie wir bis jetzt sehen, die Fertigstellung ist dann im 19. Jahrhundert erst gewesen. Aber nach den originalen Plänen. Das ist auch ein Phänomen, da können wir vielleicht jetzt auch schon drauf eingehen. Die Menschen damals waren so ambitioniert, die haben so große Projekte gestartet. Das ist für uns heute kaum noch nachzuvollziehen, wie man so viel, also so Vertrauen hatte zu sagen, hey komm, wir bauen sowas. Den größten Turm der Welt, also was noch keiner gemacht hat. Und tatsächlich kann man sagen, jede von diesen gotischen Kathedralen oder Großkirchen und so ist einzigartig. Und ständig hat man versucht, irgendwelche Dinge noch mehr zu verbessern. Allerdings ist dann eben, als es zum Ende von dieser Epoche gekommen ist, ist dann ein jäher Absturz passiert. Und man hatte dann einfach nicht mehr die Energie und die Kraft, also weder Arbeitskraft noch finanzielle Mittel, diese super ambitionierten Bauwerke fertigzustellen. Da gibt es eine ganze Reihe davon. In München die Frauenkirche mit dem berühmten Häubchen drauf, das ist auch nur so ein Abschluss. Eigentlich sollten diese Türme noch viel größer werden. Das ist eine gotische Kirche, nicht diese Häubchen drauf. Oder der Köln von Dom. Der Dom von Köln, so. Der Kölner Dom ist auch so ein Beispiel. Ja. Ein mega ehrgeiziges Projekt. Und irgendwann hatte man einfach nicht mehr die Kraft. Gibt es ganz viele. Ich glaube, das Bizarrste, was ich je gesehen habe, das müsste in Siena gewesen sein. Oberitalienische Stadt, wunderschöne Stadt auch. Auch da, Mittelalter, passt dort voll rein. Aber die haben eine Kirche geplant. Also das war ein dermaßen gigantischer Bau. Das Einzige, was dort noch steht, weil es das Einzige ist, was jemals gebaut wurde, das ist nur Teile von der Apsis. Und die sind schon dermaßen groß und riesig, wenn du da stehst und dir dann vergegenwärtigst, okay, wir reden jetzt eigentlich nur so von so einem kleinen Bauteil, von dem großen Ganzen, dann kannst du ahnen, welche Dimensionen man da gedacht hat. Und allein das ist, finde ich, schon mal ganz, ganz erstaunlich. Und eben das Erste, was einem echt ins Auge springt, wenn wir heute wachen Auges durch unsere Städte gehen, wie viel Bausubstanz da noch ist und wie hervorragend die gebaut ist und wie großartig das gemacht ist. Ja. Diese Gotik, da muss man übrigens auch sagen, was auch so fantastisch war, als wenn du mal eben dort wirklich reingehst in die Bauwerke. Es ist ja nicht nur der neue Baustil und wir verlieren es nicht in Baukunde oder so weiter, obwohl es hochinteressant ist, wie ist es dazu gekommen, sondern du kannst in diesen gotischen Bauwerken auch schon ganz viel erkennen über den psychischen Zustand, über den Mindset von den Leuten, die das gebaut haben. Und das ist wunderbar zu sehen, eben in solchen Bauwerken, wenn du mal richtig hochgehst und dich dann da oben bewegst, ja, da bist du in Höhen, da siehst du Details, die kannst du von unten gar nicht sehen. Heute in unserer rationalen Zeit, wo alles nur bestimmt wird von rationalen Erwägungen, wirtschaftlich, weißt du, lässt man alles Überflüssige weg. Aber in der Gotik war es anders. Da hast du zum Teil luftigen Höhen hier oben auf dem Ulmer Münster, und das gilt für alle von diesen Bauwerken, da hast du Kunstwerke dort oben, die sind gar nicht bestimmt fürs Auge von unten. Die konntest du gar nicht sehen, weil die verborgen sind. Die kannst du nur sehen, wenn du oben bist. Überall nochmal so Bildhauereien, alles ist verziert, nochmal da sind die erstaunlichsten Elemente drin. Und es geht eben nicht nur darum, wie das nach außen aussieht, sondern es geht eben diesen Menschen damals darum, du baust dieses Gebäude wirklich für eine höhere Wahrheit, für Gott, für das Christentum. Und da war ein Ideal dahinter. Es geht nicht nur darum, irgendeine Fassade zu machen oder irgendeine Verblendung, sondern jeder Einzelne, der dort mitgebaut hat, hat auch sich gesehen, in einem erhabenen Werk mitzuwirken, an etwas Größerem. Es geht hier nicht nur um menschliche Interessen oder um Geschäftsinteressen, sondern einfach höhere Werte da. Und das kannst du dort total beobachten und dann kriegst du schon einige Hinweise darauf, auf diesen Genius auch dieser Zeit, also welche Hingabe die Menschen dort zum Leben hatten und dass die solche Bauwerke geleistet haben. Ja. Es ist ja bei uns immer so im Kopf so, ja, Mittelalter, da war alles so finster und so weiter, aber wie konnten denn dann die Menschen die Kraft und auch die Zeit und die Ressourcen aufbringen, um solche Bauwerke zu schaffen? Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, wir könnten die ganze Sendung, und Kenner von euch werden wissen es auch, es gibt so unglaublich viel solche Bausubstanz. Und die ist keineswegs immer nur jetzt in irgendwelchen Kirchen, wo man ja auch kritisch anmerken kann, das tue ich auch, gerade sowas wie Kathedrale von Chartres, das ist fantastisches Gebäude so. Gleichzeitig ist es aber schon so, also mir ging es dort so, und generell auch bei diesen Kirchen ist es so, dass man natürlich schon auch in gewisser Hinsicht auch eingeschüchtert ist. Das hat auch zu tun mit Macht und Größe von der Kirche, so, die dich als Mensch auch klein macht. Das ist beides so. Aber trotzdem ist es doch erstaunlich, welche Vision diese Leute entwickelt haben und wie erstaunlich Baukunde sich dort entwickelt hat. Ja. Das war überhaupt ein Riesenzeit auch von Innovation, indem man solche Riesenprojekte gestartet hat. Bekommst du immer auch ein paar Nebeneffekte, so. Es ist ein wirtschaftlicher Aufschwung da. Du vereinst Leute auch. Wir bauen gemeinsam in unserer Stadt, bauen wir ein großartiges Gebäude. Natürlich für Gott, aber gleichzeitig auch natürlich für die Menschen selbst. Es gibt den Menschen auch eine Identität, es gibt ihnen einen Stolz. Und es war halt auch eine Zeit, die dann extrem innovativ war. Und hier ist so ein Bild von einer mittelalterlichen Baustelle. Und auch da, man könnte da so viel sehen dran, also an Werkzeugen, wie sich Dinge entwickelt haben. Aber was ich einfach nur hinaus will, ist darauf, dass diese Großprojekte auch dafür gesorgt haben, dass es unglaublich viele Innovationen gab. Das Mittelalter war eine Zeit, wo technischer Fortschritt enorm war. Handwerk, das hat sich permanent weitergebildet. Und das auch in einer Breite, die wir heute kaum noch nachvollziehen können. Wie viele Leute an diesen Großbaustellen mitgearbeitet haben, auch fachliche Leute, nicht jetzt einfach nur Körperkraft, dass halt irgendjemand muss den Stein da hochschleppen. Also nein, das hat man auch viel geschickter gemacht. Mit Flaschenzügen und so weiter, da ist diese Dinge alles schon entwickelt, Kräne und so. Nein, ich rede wirklich von Handwerk. Wir könnten heute sowas wie das Ulmer Münster gar nicht mehr bauen. Ja, im 19. Jahrhundert hat man es fertiggestellt und da ging es auch noch, aber heute könnten wir es nicht. Was allein schon daran mangeln würde an geeigneten Handwerkern. So viel Steinmetze, so viele Leute, die mit diesem Material umgehen können, haben wir nicht mehr. Bei uns ist alles genormt, vorgefertigt. Der Baustoff kommt direkt aus dem Großhandel, aus der Fabrik. Und der Maurer ist im Grunde noch so wie so ein Tetris-Spieler und baut die Dinge zusammen. So, es ist diese Grenze von Handwerk zu Kunsthandwerk war damals viel, viel enger. Ja. Und wirklich eine Zeit von Innovation. Und das ging in alle Richtungen. Ich meine, wir haben jetzt die Kathedralen gesehen. Wir könnten jetzt auch ein ganz großes Kapitel aufmachen. Burgen bauen. Auch so ein Ding, was mich schon immer interessiert hat. Burgen. Und da ist es auch so, welche fantastische Architektur und Baukunst da zum Vorschein kommt. Die Burgen immer anzupassen auf das Gelände. Von den Burgen, die wir bei uns im Land sehen, bis zu den Burgen in Utremer, also auf der anderen Seite des Mittelmeers, von den Kreuzfahrern, die gebaut haben. Die größte Burg der Welt steht heute noch in Syrien. Das ist der Krakte Chevalier. Was das für geniale Baukunst war. Nicht nur optisch schön, nicht nur funktional gut, dass es halt wehrhaft war, aber nein, auch diese ganzen Details. Wie bekommst du Wasser ran, beispielsweise? Ja? In so einem Land wie Syrien eine schwierige Sache, weil du konntest da keine Brunnen bauen. Da musst du hier das Wasser sammeln, das Regenwasser und so weiter. Also da sind so viele geniale Dinge drin. Das ist wirklich erstaunlich. Ja? Also wir sehen das eben bei allen möglichen Bauten. Ne? Brücken zum Beispiel. Weil wir es doch erst vor kurzem hatten. Ja. Kennt ihr alle diese Story, wo in Genua die Brücke einfällt? Und man denkt man sich, na, weißt du, das ist ein Riesenbauwerk. Diese ganzen Beton, Stahlbeton-Sachen so aus den 60ern. Und wie wenig nachhaltig die sind. Ich kenne viele Bauten. Also, und Italien ist nochmal ein Sonderfall. Ich will jetzt auch gar nicht darum reden, ob da gepfuscht wurde und so weiter. Aber wir können es ja bei uns im Land auch sehen. Es ist so viel gebaut worden in den 60ern, wo eben auch so eine optimistische Zeit war und so eine Art von Aufschwung und man investiert ganz viel in Infrastruktur. Aber es ist vieles von den Sachen, die wir da sehen, die mit Beton gebaut sind, da sieht man mal, wie anfällig die sind, wie wenig nachhaltig die sind. Ein Beispiel so, meinetwegen, was zu seiner, als es eröffnet wurde, wunderbar, aber von der Architektur, Münchner Olympiastadion. Traumhaft ist Architektur, alles modern. Aber heute, 50 Jahre später, und 50 Jahre ist nicht viel für ein Bauwerk, das ist noch nicht mal eine Lebensspanne, 50 Jahre später. Ja, es sieht immer noch schön aus, aber wenn du genauer hinschaust, dann siehst du überall schon der Beton, wie der halt arbeitet, wie der marode wird. Das ist dann, und je älter so Betonbauten sind, desto größer ist der Aufwand, sich ständig darum zu kümmern. Gut, Gebäude musst du immer pflegen, diese ja auch, aber das nenne ich mal nachhaltigen Bau. Das ist die Brücke, die alte Brücke in Regensburg über die Donau. die ist im Mittelalter gebaut worden. Und ich meine, was die schon erlebt hat, an Hochwassern, an Eisschub im Winter und so weiter. Aber das ist einfach mal solides, nachhaltiges Bauen. Das hält halt 1000 Jahre. Und in Regensburg, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber das letzte Mal, als ich dort war, da ist da oben noch die Straßenbahn drüber gerattert, über die Brücke, dann der Straßenverkehr. Also das Ding ist einfach, das hält. Auch das einfach nur so als ein Beispiel für so viele, wo wir, wenn wir wachen Auge sind, wo wir sehen können, wie viel Infrastruktur, wie viel Bauwerke wir eigentlich noch aus dieser Zeit haben. So. Und 1000 Jahre, das ist mal, nenne ich mal, richtig gutes Bauen. Und wenn man da überlegt, wie viel wird von unserer Zeit, was wir heute so auch als Statussymbole sehen, jetzt nicht von Einzelnen, sondern von ganzen Städten, was weiß ich, New York, die Hochhäuser, wie heißt der Burj Khalifa dort in den Golfstaaten, höchstes Gebäude der Welt und so weiter. Ja, ist alles auch beeindruckend, Architektur und so, ja, auf jeden Fall. Aber wie lange werden die stehen? Traut man diesen Gebäuden 1000 Jahre zu? Wohl kaum. Ja. Und das zeigt, wie schnelllebig, oberflächlich doch unsere Zeit ist, während hier halt echt... Das ist schon 1000 Jahre her, aber es strahlt immer noch in unsere Zeit hinein. Ne? Man könnte wirklich unglaublich viele Bauten geben. Ich möchte auch nochmal hier auf ein Spezielles auch hinweisen. Das hier ist ein Brunnen. Ein Brunnen, wo wir so reinschauen. Und allein das auch, Brunnenbau. Das klingt jetzt profan, das klingt banal. Ja? Aber es ist tatsächlich so, die tiefsten Brunnen, die es auf der ganzen Welt gibt, Die sind fast alle ausschließlich in Deutschland bzw. Mitteleuropa. Und das ist auch eine Art von Bauwerk, von Ingenieurskunst, solche Brunnen zu bauen. Und ganz grundsätzlich, ich meine, so Brunnen bauen, das ist überall auf der Welt eigentlich wichtig. Also wenn Menschen siedeln, brauchen wir Wasserversorgung. Entweder musst du mit Zisternen arbeiten, aber noch besser ist natürlich ein Brunnen. Da bist du unabhängig vom Regen, so, dann kannst du permanent liefern. So. Aber solche Brunnen zu bauen, das hier ist übrigens der Brunnen, auf der Burg Küffhausen im Harz, eine große Burg, und das ist der Burgbrunnen, das ist der tiefste Brunnen der Welt. Jetzt habe ich es mir nicht mehr gemerkt, ich glaube, das ist so an die 150 Meter oder noch tiefer, 170 oder sowas. Und das ist eine erstaunliche Baukunst auch. Also das hat ganz viel zu tun auch mit Bergbau. Und auch das wäre ein eigenes Kapitel, was wir aufmachen könnten. Aber ich habe jetzt, weil es irgendwie schöner zum Ansehen ist, auch mal dieses Brunnenbauen genommen. Tatsächlich auch, weil ich inspiriert war, weil ich erst vor einem halben Jahr oder sowas war ich auf der Festung Königstein hier in Sachsen. Und dort ist der zweit- oder dritttiefste Brunnen, den es gibt. Und ich habe jetzt aber den allertiefsten gewählt. Aber wenn man es dann sieht, wenn man dort vor Ort ist, da kann man auch erahnen, hey, was ist das für eine Ingenieursleistung? Was ist damals möglich gewesen, weißt du? Und wie viel Mut die auch hatten, so ein Projekt anzugehen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt, ein Loch über 150 Meter tief, also, ey, da unten zu arbeiten, ist hart. Da musstest du auch ganz schön Vertrauen haben in deine Arbeit und wissen, dass das ganze Ding hält. Also auch das, wie weit man da gekommen ist mit Bergbaukunst, mit Verschalung und so weiter. Und man hat tatsächlich diese Brunnen in relativ kurzer Bauzeit hat man die gemacht, fertig. Ja. Also auch das, Ingenieurskunst, Innovationskunst, Baukunst, die war groß damals. Und das hat heute noch Maßstabe. Wie gesagt, es gibt nirgendwo auf der Welt bessere Brunnen oder wo man dann ein ambitionierteres Projekt gewagt hätte als auf diesen Burgen. Ja. Es sind aber nicht nur oder ja, genau, Brunnen habe ich hier den noch reingeschoben, weil Brunnen halt auch überhaupt eine wichtige Rolle spielt und eben in diesen mittelalterlichen Städten überall, also ein Brunnen da war und auch das einfach so ein Ausdruck ist für ein soziales Zusammenleben. Also Wasser ist elementar wichtig und Wasserversorgung ist super wichtig und wenn wir jetzt eben von Bauten reden, dann brauchen wir auch nicht nur auf die ganz großen schauen, eben die Kathedralen, die Burganlagen oder auch die spektakulären wie so Brunnen, sondern eben auch auf diese kleinen profanen Dinge, die wir zu Tausenden haben. Das ist jetzt im Einzelnen nichts Besonderes, würde man sagen. Aber trotzdem, so die ganze Szenerie hat was Schönes. Es ist ein Brunnen, es ist auch was Verziertes dabei. Und das spricht, glaube ich, auch eine ganz deutliche Sprache, so was das für eine Kulturzeit war. Wo wir schon beim Bauen sind, es war auch mitnichten so, wie in vielen anderen Epochen, wenn wir die uns jetzt heute anschauen, wenn wir jetzt heute als Touristen in der Welt rumfahren und wir schauen uns halt großartige Gebäude an, meinetwegen Angkor Wat in Kambodscha oder die Pyramiden oder Tempel, die Griechen gebaut haben, dann ist es ja auch so, dass in den meisten Zeiten es so war, dass die Leute da auch schon unter einem gewissen Zwang waren, diese Dinge zu bauen. Es sind meistens Bauten von den ganz Mächtigen. Also das irgendwie immer ein Fürstenhof hängt da dran oder ein Papst oder weißt du, irgendwelche Hierarchien, die dann mehr oder weniger aus Zwang heraus sich diese Dinge halt bauen. Also die Leute müssen das bauen. Und das ist dann nichts für die Gemeinschaft, sondern halt für, das ist dann der Palast oder sowas. Aber das ist tatsächlich hier in der Zeit, von der wir reden, von der Gotik, ist das anders. Eine ganze Menge Bauten, die wir haben, das sind bürgerliche Bauten. Das haben die Menschen für sich gebaut. Nicht für irgendein Oberhaupt, sondern das sind Dinge, die einfach die Qualität der Stadt verbessert haben. Und das sehen wir auch ganz, ganz viel, wenn wir im Bereich Gotik unterwegs sind, dass es eine Zeit war, wo sowas wie Herrschaft oder überhaupt Staat relativ klein war. Ja, natürlich gab es da auch eine Herrschaft. Ich möchte das alles hier nicht verklären, sagen, ja, das war die beste Zeit überhaupt und so. Und da war alles gut. Nee, natürlich gab es da auch Probleme. Aber es war, das können wir auf jeden Fall konstatieren, eine Zeit, in der der Staat sich viel weniger eingemischt hat in die Belange seiner Bürger. Und die Leute haben das einfach selber gemacht. Die Leute haben sich zusammengetan, Zünfte oft oder oft gemeinsam, und haben gemeinsam das gebaut. Und es war kein Projekt, was irgendwie dann vom König oder vom Kaiser kam, oder vom Pharao, wie irgendwelche Pyramiden oder sowas. Und das ist von unten gewachsen. Das ist das Entscheidende so. Und hier habe ich auch noch ein paar Beispiele für bürgerliche Gotik. Ja. Das ist Stralsund. Und diese Backsteingotik ist gerade so im Norden, im Ostseeraum halt riesig. Und das sind auch alles Beispiele dafür, das ist kein Bau, der irgendeinem Fürsten gemacht wurde oder irgendeinem Priester, sondern das sind die Bürger von Stralsund. Natürlich gibt es da auch Unterschiede. Es gab dann Patrizier, es gab Kaufleute. Und wenn wir schon in Stralsund sind, möchte ich vielleicht auch einen Aspekt zumindest noch hier reinbringen, der auch eine ganze Sendung wert wäre. Die Hanse. Die Hanse, ein Handelsbund zwischen Städten. Und die Hanse ist so wohlhabend geworden und so mächtig geworden, dass sie irgendwann sogar mächtiger war oder auf Augenhöhe war mit ganzen Staaten. Die Hanse hat irgendwann mal einen Krieg geführt gegen den König von Dänemark. Und wenn wir uns das überlegen, so die Hanse, was ist das eigentlich? Dann ist es tatsächlich ein Bündnis von Kaufleuten und das ist von unten gewachsen. Da gab es keine staatliche Garantie. Die Hanse ist nicht entstanden, weil der deutsche Kaiser oder sowas gesagt hat, ja, wir machen das jetzt, sondern die Leute haben das selbst organisiert. Und grundsätzlich ist Handel. Handel ist eine der Voraussetzungen für Wohlstand. Da ist nichts Verkehrtes dran. Wenn die Menschen sich austauschen, Güter austauschen, Ideen austauschen, Wissen austauschen, das ist natürliches Handeln von uns Menschen. Handel ist Handeln. Ja, das ist kein böses Wort. Das ist nicht den anderen übers Ohr hauen oder sowas. Sondern ein Handel ist immer auch auf Augenhöhe. Es ist ein Austausch. Und das ist super wichtig. Handel ist eine feine Sache so. Und damals haben sich die Leute selbst zusammengetan und haben diese Hanse gegründet und haben Handel betrieben, aber eben nicht um den anderen übers Ohr zu hauen, sondern in diesem Hanse-Netz waren ganz viele Städte. Das ging über eine Riesenregion. Ich glaube, die weitesten im Norden und Osten, das war Nowgorod. Das ist weit in Russland und es ging aber bis, also die Hanse hatte Vertretung bis hier London und so. Und diesen ganzen großen Raum haben die Handel getrieben. Das ist eine super Sache. Das hat allen was gebracht. Ja, und du hast den anderen da nicht übers Ohr gehauen, sondern all diese Städte, deswegen haben die sich zusammengetan. Die waren auf Augenhöhe. Die haben miteinander Handel getrieben. Und in jeder von diesen Städten ist es groß geworden, ne? Und wo wir schon dabei sind, so ein kleines Ding noch, wenn wir schon bei den Mythen sind und Mythen aufräumen, die Geschichte rund um Klaus Störtebeker. Das ist auch so eine Heldenfigur heute, weißt du, wird so dargestellt, ja, so ein bisschen so der Robin Hood. Klaus Störtebeker war so Seeräuber, Pirat, der halt diese Hanseschiffe ausgeraubt hat, und die Pfeffersäcke, wie man sie genannt hat. Und na klar, da sind wir alle dabei bei dem Narrativ. Das klingt irgendwie so einfach. Ja, die Pfeffersäcke, siehst du, die reichen Kapitalisten und auf der anderen Seite dieser Robin Hood-Typ. Natürlich sind wir bei dem Robin Hood-Typen so. Aber wenn man es genauer anschaut, ist dem gar nicht so. Für was steht denn der eigentlich? Der steht noch für so eine alte Ordnung. Das wird am besten deutlich bei der Geschichte, wo er dann irgendwann haben sie ihn dann doch geschnappt und zum Tode verurteilt. Und das ist ja dann schon auch mal so ein öffentliches Ereignis. Und dann, da war ich die Idee, so ihn und seine Leute da durch die Straßen zu treiben in Schimpf und Schande, weißt du, bis zum Richtplatz. Und dann hat er aber gesagt, Störtebeker hat gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt mich nicht wie einen Kriminellen behandeln, weil ich bin kein Krimineller. Sondern ich mache letztens nichts anderes. Ich stehe in der gleichen Tradition wie eure Adligen. Es ist die Tradition des Faustrechts. das Recht des Stärkeren. Und das hat eine alte Tradition auf dem Land und auf der See erst recht. Deswegen könnt ihr mich nicht behandeln wie irgendeinen x-beliebigen Kriminellen, sondern okay, ich verstehe schon, dass ihr mich jetzt hinrichtet. Klar, ich bin euer Feind, aber ihr müsst mich als standesgemäß behandeln. Und so hat man es dann damals auch gemacht. Es geht um Faustrecht. Und wenn man das sich so vergegenwärtigt, dann wird es doch eigentlich noch erstaunlicher, was diese Hanse eigentlich für ein Bündnis war. Da haben sich also Leute zusammengetan und haben, nicht der Staat hat dir geholfen gegen Piraten. Das musstest du selber machen. Das haben die Leute damals auch gemacht, haben dann eben sich entwickelt, haben dann Flotten gebildet, haben dann irgendwann eigene Schiffe ausgerüstet, die nur noch Piraten jagen und so weiter. Alles ohne den Staat. Haben letztens alles Bürger aus Eigeninitiative aufgebaut. Also ich meine, das ist echt ein interessantes Konflikt und interessantes Gebilde. Und man könnte ja noch viel tiefer darauf eingehen, mache ich aber nicht, weil heute das Thema wirklich Mittelalter ist. Aber da könnte man echt drüber nachdenken, ob das vielleicht nicht auch wieder Alternativen für uns wären, wo wir heute in diesen großen Staaten haben, immer mehr Zentralismus. Weißt du, jetzt kommt Europa und dann irgendwann Brüssel und Hauptstadt, Regierung. Die Idee bei einer Hanse ist was ganz anderes. Regionen, die autonom operieren, die aber untereinander sich vernetzen, ihre Interessen wahrnehmen, gemeinsam Handel treiben und wenn der Handel gestört wird von irgendwelchen Faustrechtlern, sich auch gegen die wehren, das haben die alles selbst aufgebaut. Und im Zuge dessen, sozusagen als Nebeneffekt, ist halt der Wohlstand in diesen Städten enorm gewachsen. Und von diesem Wohlstand haben tatsächlich auch mehr oder weniger die Bürger alle profitiert. Unter anderem eben in diesen öffentlichen Gebäuden und wie einfach die Städte entstanden sind. Und das ist ein super Beispiel dafür. Das ist also das Bürgerhaus oder Ratshaus. Könnte man jetzt auch ganz viele Bilder bringen. Eins habe ich noch dabei hier, weil es halt auch jeder von uns kennt. Es war früher auf dem 50 D-Mark-Schein noch. Das ist das Holstentor. Auch Hanse. Alte Stadttor und dahinter auch die Kirche und wir sehen die Häuser. Hey, das haben keine Fürsten gebaut. Das ist nicht unter Zwangsarbeit entstanden. Das haben die Leute frei gebaut. Versteht ihr? Das ist ein Ausdruck von Wohlstand und Macht von den Menschen in dieser Zeit. Gotik, der gotische Mensch. Übrigens, Gotik, schon der Begriff allein ist interessanter. Als Architekturbegriff. Gotik, wo kommt das eigentlich her? Die Goten. Das sagt schon ganz viel aus. Ja, denn der Begriff, der kam eigentlich auf von den romanischen Menschen, also sprich von den Leuten, die noch in dieser römischen Tradition gelebt haben, Italien, Südfrankreich, die haben den Begriff Gotik benutzt. Und eigentlich ist in dem Begriff da schon was Abschätzendes drin, was Abwertendes drin. Ah, das ist das Gotische, die Goten. Die Goten, das waren also sozusagen die Wilden, die Barbaren, das Barbarische. Im Unterschied zu der Epoche, die davor war, also architektonisch, das Romanisch. Also so hat sich der romanische Mensch hat sich darauf eher berufen. Das Gotik, das ist eher so ein abfälliger Begriff. Finde ich, sagt auch schon ganz viel aus über Geschichte. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, diese unglaublich vielen Gebäude, und ich könnte echt in Schwärmen kommen, weil wirklich, wenn du bei uns im Land rumfährst, du siehst es, das sind jetzt nur die großen Dinge, du kannst aber auch die kleinen Dinge sehen. Wirklich, es gibt so viele Städte, wo du das entdecken kannst. Was auch so richtig erstaunlich ist, wenn man sich mal überlegt, wie wenig Leute damals eigentlich gelebt haben. Und da möchte ich mal kurz hier so ein Buch mal ins Spiel bringen, was ich euch auch als Buchtipp hier mitgebe auf den Weg. Das Buch heißt Geld in der Geschichte und ist von Karl Walker. Es ist ein Deutscher, deswegen sage ich Walker und oft sagt man Walker, aber es ist ja ein Deutscher. Und es ist aus den 1950er Jahren. Das hier ist jetzt eine Neuauflage, ist jetzt erhältlich, Geld in der Geschichte von Karl Walker. Und ja, in erster Linie geht es ums Geldwesen, also wie der Titel sagt, Geld in der Geschichte, wo hat es angefangen und so weiter. Aber im Zentrum von diesem Buch steht auch tatsächlich unsere Epoche, über die wir hier reden, das Mittelalter. Und es geht hier auch sehr viel um die Wirtschaft des Mittelalters. Wir kommen da gleich zurück drauf. Jetzt möchte ich es erstmal nur ranziehen, um mal hier mir ein paar Zahlen abzulesen, wo es darum geht eben, wie klein eigentlich diese Städte waren, die diese unglaublichen Bauwerke hervorgebracht haben. Wenn man sich das mal so vor Augen hält. Ich lese mal einfach mal kurz hier vor aus Karl Walker. Große Städte mit mehr als 1000 Einwohnern gab es nur etwa 15. Köln hatte etwa 30.000 Einwohner. Lübeck zählte im 14. Jahrhundert 25.000. Augsburg und Nürnberg hatten nach Adolf Damaschke im 15. Jahrhundert noch nicht mehr als 18.000 bis 20.000 Einwohner. Frankfurt am Main 9.000, Mainz 6.000. Das muss man sich mal klar machen. Wir hatten so kleine Populationen, Und trotzdem schaffen die das, solche riesen Bauwerke zu machen. Tatsächlich ist das eine Frage, die sich mir auch schon lange stellt, weil als ich beispielsweise in Chartres, was ich euch vorher gezeigt habe, Kathedrale von Chartres, das ist so ein unglaublich großes Bauwerk. Groß und großartig, aber eben auch einfach groß. Und man sich dann gleichzeitig anschaut, wie klein eigentlich dieser Ort Chartres ist. Ey, Leute, das ist halt ein Kaff. Das klingt jetzt böse, aber es ist halt klein. Das ist halt, dann ist nicht viel. Da denkt man sich, für die paar Leute so eine große Kirche, wo ist denn das Verhältnis eigentlich? Und das ist, was einem da die ganze Zeit auffällt. Wir müssen uns das mal klar machen, wie wenig Leute damals gelebt haben in diesen Städten und gleichzeitig, wie diese Städte gewachsen sind und wie großartig die Bauwerke dort waren und wie groß die Ambitionen waren. Das sagt uns schon ganz viel aus über, welche Art von Wachstum damals eigentlich stattgefunden hat. Aber es sind nicht nur die Bauwerke in den Städten selbst, nein, es ist im Grunde genommen die ganze Landerschließung. Weil von dieser Ära, die wir sprechen, also 1150 bis 1450, in dieser Zeit hat man ganz viele Städte auch erst neu gegründet. Also das Land hat sich entwickelt. Es ist gleichzeitig, das wäre auch wieder ein eigenes Thema, man hat Land erschlossen im Osten. Also das gab so den deutschen Ordensritter und der hat das immer weiter nach Osten geschoben. Slawischen Völker oder auch diese alte Kultur irgendwie verdrängt und da hat man neue Städte gegründet. Und in der Zeit hat man unglaublich viele Städte gegründet. Hier Walker schreibt von, dass allein in dieser Zeit zwischen 2.000 und 3.000 neue Städte entstanden sind. Das muss man sich mal vorstellen, 2.000 bis 3.000 neue Städte. Davon sind natürlich viele ganz klein geblieben. Und sind heute vielleicht irgendwelche verschlafene Nester so. Aber sie sind gestartet worden als Stadt. Und Stadt definiert sich nicht durch die Größe der Einwohner. Stadt ist ein rechtlicher Status. Im Mittelalter war es so, und das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn wir über Mittelalter reden, es gibt einen riesen Unterschied zwischen der Landbevölkerung und der Stadt. All das, was ich euch erzähle, so von Wirtschaft und Wachstum und Blütezeit, das betrifft vor allem die Städte. Auf dem Land war es so, dort gab es Leibeigenschaft. Und du warst als, wenn du auf dem Land geboren bist, warst du Eigentum des Landlords, des Adligen, dem das Land gehört hat. Und du musstest für den Frondienste leisten und so weiter. Aber in den Städten war das ganz anders. Und es gab aber im ganzen Mittelalter immer auch die Möglichkeit, aus dem Land in die Stadt zu ziehen. Und die Idee war, das war eine Faustregel und die galt in so gut wie allen Städten, wenn du ein Jahr lang innerhalb der Stadtmauern lebst, bist du danach frei. Und die Leibeigenschaft ist aufgehoben. Wo auch immer du herkommst, was auch immer du für einen Hintergrund hast, ist völlig egal. Wenn du innerhalb der Stadtmauern ein Jahr lebst und dich natürlich anständig benimmst, dort halt keinen Stress machst, bist du nach einem Jahr bist du frei. Stadtluft macht frei, war ein ganz, ganz wichtiges Wort im Mittelalter. Stadtluft macht frei. Das ist das ein Entscheidende ja auch. Auf dem Land war das bestimmt nicht so schön. Wobei man auch sagen muss, diese richtig fiesen Bauernschindereien, wo dann echt den Leuten, die Leute bis in den Hunger getrieben wurden, auch das gab es im Mittelalter so nicht. Das kam alles erst später. Diese Dinge, die wir immer da reinprojizieren ins Mittelalter, das kam ja später. Ja, das kam dann zu Zeiten hier Martin Luther, Bauernaufstände und so weiter. In der Zeit kam das. Das ist aber nicht mehr Mittelalter. Ja? Das ist frühe Neuzeit, das ist nicht mehr Mittelalter. Im Mittelalter war selbst auf dem Land, gut, da auch muss man natürlich sagen, wir reden von 300 Jahren, da gab es verschiedene Zeiten, es gab mal bessere und schlechtere Zeiten. Es gab vielleicht auch, es ist auch verschiedene Regionen, als Bauer bist du immer auch abhängig von dem Ertragreichtum, den dir halt der Boden bietet und die Natur bietet. Und da gab es natürlich ärmere Gegenden und reichere Gegenden. Aber tatsächlich gab es im Mittelalter auch reiche Bauern. Es gibt Berichte von Bauern, die bei ihrem Sonntagsgewand dann die Goldknöpfe dran hatten und so weiter. Im Mittelalter. Also selbst auf dem Land war es nicht so finster, wie es dann in späteren Zeiten war. Ja. Aber definitiv dieses, von dem ich alles heute rede, ist in den Städten passiert. Die Stadt im Mittelalter, das ist eigentlich das Thema hier heute. Ja, und wir waren jetzt also gerade dabei, wie wenig Leute das eigentlich waren und wie erstaunlich das doch ist, welches Ausmaß das angenommen hatte. Was auch so ein Ding ist, wo wir heute glauben, okay, es war nur, wenn das mir jetzt wenig Leute machen, dann werden die wahrscheinlich noch gnadenloser haben arbeiten müssen, oder? Also ich meine, da gab es nichts mit Wochenende und Freizeit und so, oder? Das ist falsch. Auch das ist völlig falsch. Die Leute im Mittelalter haben definitiv weniger gearbeitet als wir heute. Weniger. Das ist eine völlig falsche Vorstellung, zu meinen, dass damals die alle so während der Unterschicht waren, wie so ein Sklave da rumgerannt ist. Das ist überhaupt nicht so. Tatsächlich war für den gotischen Menschen was da war Lebensqualität, war viel wichtiger als Arbeit. Arbeit kam an zweiter Stelle. Das hat sich bei uns irgendwann komplett umgedreht und allerspätestens mit der Industrialisierung ist die Arbeit steht im Mittelpunkt. Bei uns ist der ganze Staat ist definiert über Arbeit, unsere ganzen Sozialreformen, Gesetzgebung und so weiter. Das ist alles basiert auf der Arbeit. Es war damals anders. Damals war im Mittelpunkt des gotischen Menschen war schon, ja, Religion war gestanden, Christentum, also so was Erhabenes, dass es noch was Größeres gibt. Aber der Mensch war auch sehr geerdet. Der war auch sehr nah bei sich selbst. Und es gibt Berichte, auch kann man hier auch beim Walker gut nachlesen. Es gibt ja Berichte auch, was waren denn die Preise so? Was haben Dinge gekostet und was hat man so verdient? Und das war keineswegs so, dass du als Handwerker dort irgendwie schlecht gestellt wirst. Die Idee von dem goldenen Handwerk, die kommt aus dieser Zeit. Du konntest wirklich in diesen Städten, wenn du was drauf hattest, konntest du schnell zu Wohlstand geraten. Auch da war nicht alles frei, ist klar, es gab Zunftordnungen, die waren sehr streng, ja, du musstest dich deiner Zunft anschließen. Aber in dieser hohen Blütezeit, die über 300 Jahre ging, war das auch kein Problem. Da waren die Zünfte nicht so abschottend, sondern es ging ja permanent Wachstum. Wir reden hier wirklich über eine Ära, die 300 Jahre ging, wo es keine Wirtschaftskrise gab. 300 Jahre lang hat sich alles nur weiterentwickelt. Wohlstand und Wachstum, Handwerk, Innovation, Baukunst, you name it. Die Leute haben damals ordentlich verdient. Also selbst diese massenweisen sozialen Probleme, wie wir sie heute haben, das war damals unvorstellbar. Ja, werdet ihr sagen, es gab doch auch Bettler. Natürlich gab es Bettler. Weil es gab keine Sozialversicherung oder sowas. Es gab Bettler, wenn du jetzt ganz alt warst oder krank warst oder gewisse körperliche Leiden hast und du konntest deinen eigenen Lebenserwerb nicht mehr sichern, weil du halt einfach eingeschränkt warst in deiner Leistungsfähigkeit, dann warst du Bettler. Aber es gab nicht diese sozialen Probleme wie heute, sondern Bettler gab's, aber denen ging's auch nicht schlecht. Also weil es war einfach damals für den gotischen Menschen war das, der hatte ein Verantwortungsgefühl für seinen Mitbürger. Ja, in so einer Stadt, da ist keiner verhungert. Und ein Bettler auch nicht. Sondern auch für die, das war dann eben eine christliche Pflicht oder einfach Sitte, dass man von dem Wohlstand, dass da auch was in diese Kreise reinläuft. Aber ohne Zwang, ohne Pflicht, ohne einen riesen Verwaltungsapparat, wie wir es heute haben, mit Millionen Leuten, die da für den Staat irgendwo arbeiten. Das gab es damals nicht. Aber trotzdem haben sich die Menschen selbst halt geholfen und selbst reguliert. Und im Grunde genommen hat so eine Stadtgemeinschaft innerhalb der Stadtmauern, es ist eine Gemeinschaft entstanden, wo die Menschen zusammengelebt haben. Und natürlich gab es dort Hierarchien, natürlich ist es jetzt kein Idealzustand oder sowas. Aber hey, es ist eine Blütezeit gewesen und die Menschen hatten ihren Platz. Und es scheint in vielen Dingen, dass der gotische Mensch da eine wesentlich höhere Lebensqualität hatte. Also er hat ordentlich verdient. Selbst die einfache Arbeiten wurden ordentlich entlöhnt. Ja? Und du musstest da nicht hungern, wenn du Arbeit hattest. Weiteres Ding ist, dass wir meinen, ja, damals war das Leben dann nur Arbeit. Keineswegs. Die haben weniger gearbeitet als wir. Viel weniger. Bedeutend weniger. Also jetzt so in reiner, wie viele Tage, wie viele Stunden musst du arbeiten die Woche? Viel weniger als wir. Es gab damals im Mittelalter allein schon, was es an kirchlichen Feiertagen gab, das waren so viele. Jeder Sonntag war natürlich sowieso Feiertag, das ist klar. Und es war wirklich damals verpönt, am Sonntag zu arbeiten. Oder sogar am Abend, am Vorabend vom Sonntag oder von anderen Feiertagen, wenn du nach der Vesperzeit da noch gearbeitet hast oder hast arbeiten lassen, das stand sogar unter Strafe, es war verpönt. Ja, das musste man einhalten. Und es gab so viele kirchliche Feiertage, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also das sind locker mal 70, 80 Feiertage im Jahr gewesen. Und jetzt könnte man natürlich auch fragen, so, okay, diese Feiertage, wo kommt sowas her? Nee, auf was ich hinaus will, ist einfach, es ist ein Ausdruck dieser Zeit wiederum. Ein Feiertag, weißt du, der Mensch, nicht das Arbeiten stand im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt stand tatsächlich das Leben, der Mensch und auch das Christentum. Das stand im Mittelpunkt. Und für uns heute ein Feiertag, das musst du gleich wieder begründen. Ach, das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden. Ja. Wie kann man das begründen? Es war damals andersrum. Das war das Entscheidende. Die Wirtschaft hat nur dem gedient. Und der Feiertage, die hatten eine ganze Menge Feiertage. Dann gibt's das geflügelte Wort vom blauen Montag. Das kennt ihr auch. Montag, blauer Montag, Montag, blauer Montag. Das geht auf diese Zeit zurück. Das geht auf diese Zeit zurück, der blaue Montag. Tatsächlich haben damals schon, und das ist dokumentiert, da gab es schon Handwerkszünfte, die haben den blauen Montag gefordert, als rechtlich geschützt, als freier Tag. Und man hat sich dann geeinigt, na gut, dann machen wir halt alle 14 Tage den Montag frei. Und so summiert sich das. Die hatten viel mehr freie Tage als wir im Jahr. Obwohl jetzt kein, das gab es damals nicht, sowas wie Urlaub, dass du jetzt 3 Wochen Urlaub machst und fährst nach Italien runter, knallst dir ans Meer. Das gab es natürlich nicht. Aber es gab das ganze Jahr, war strukturiert in diesem Rhythmus. Es gab so viele Feiertage. Dazu auch, das sind jetzt einmal die kirchlichen Feiertage. Dann kommen dann noch die lokalen Feiertage, die die einzelnen Städte haben, Stadtgründungen, große Hochzeiten, Bürgermeister, Hanserat gewählt, neu gewählt. Dann hat er gleich wieder ein Fest gemacht. Und das Fest war dann für alle Stadtbürger. Also das waren rauschende Feste. So. Der hat dann auf den Tisch gelegt, hier Essen, Trinken, Wein, alles. Für alle. Also sowas kennen wir heute gar nicht mehr. Ich meine, heute sind Leute schon zufrieden, wenn sie irgendwie beim Wahlkampf einen Luftballon für ihre Kinder bekommen, einen Kugelschreiber. Denken schon, ja, ich habe was bekommen, super. So. Damals war das anders. So dieses Generöse. Weißt du? Ich meine, die Oberschicht, die Reichen haben sich da nicht zurückgeschottet, sondern ey, die haben das auch noch gezeigt. Hier, wenn meine Tochter heiratet, dann ist eine Woche lang das Fest in Stralsund. So war das damals, ja. Und auf dem Fest durfte jeder teilnehmen. Das ganze Jahr war lockerer. Aber auch die reine Tagesarbeitszeit ist auch anders. Wir denken, die haben da gearbeitet wie die Sklaven, aber es ist falsch. Es gibt Dokumente, die dokumentieren so einen Streit um so Tagesarbeit. Wie lange arbeitet man? Da wollten sie irgendwann von 6 Stunden, wollten sie die Arbeit auf 8 hochsetzen. Dann haben die Leute rebelliert und gesagt, nee, 8 Stunden am Tag arbeiten, das geht ja nicht. Weil ja auch noch was anderes zu tun. 6 Stunden, das war so ein Verständnis. Dazu kam, dass du, wenn du dort gearbeitet hast, dass es natürlich es zu essen gab. Also das musste auch irgendwie der Chef bereitstellen. Ernährung, und auch dort, das ist manchmal in Regeln wirklich aufgestellt, wie viel die zu essen bekommen haben. Also ordentliche Ernährung, Fleisch und so weiter. Also diese Idee, dass die Leute da wie Sklaven unterdrückt waren, das ist einfach völlig falsch. Zumindest, und da ist wieder der Unterschied Stadt-Land. Auf dem Land war das anders, da gab es Frondienste, da konntest du nicht weigern. In Städten war das völlig anders. Die Leute haben gar nicht so viel arbeiten müssen. Und trotzdem hat jeder sein Einkommen gehabt und konnte davon einigermaßen leben. Hungersnöte, das gab es höchstens, wenn irgendwie mit der Natur, mit den Erden was schiefgelaufen ist. Aber selbst da in den Städten, die haben sich gut organisiert, die Leute. Und es war ein gemeinsamer Zusammenhalt, der dort erkennbar wird. Und nicht dieses, weißt du, dass auch heute muss ja jeder irgendwie auf diesem Wirtschaftsmarkt auch gucken, dass er sich durchsetzt und der andere wird als Konkurrent gesehen. Das gab es damals nicht so. Das kam dann alles in diesem Niedergang, als diese goldene Zeit vorbei war. Dann war auf einmal schon, und das Geld knapp wurde, dann waren auf einmal natürlich schon, dann kommt dieses Konkurrenz, weißt du, und dann versucht jeder so protektionistisch so seine Pfründe zu sichern. Und dann kam der ganze Stress. Und im hohen Mittelalter gab es dieses Denken gar nicht. Weil es war tatsächlich eine Zeit der Blüte, es ist immer mehr gewachsen. Und wenn du dich da eingebracht hast, dann bist du da mitgewachsen. Ja, so war das da in den Städten. Das ist auch was, auf was ich hier hinaus will. Das sind so Szenen aus Badehäusern, auch aus der Mittelalterzeit. Das ist auch so, was wir so oft als Vorurteil haben. Ja, es war alles so unhygienisch damals und schmutzig. Und war das nicht die Zeit, weißt du, da war doch alles nur dreckig und so. Aber das ist auch falsch. Das ist falsch. Denn die Wahrheit ist, dass der gotische Mensch, dass es Reinlichkeit war, was sehr wichtig ist. Aber wir reden hier wirklich von Reinlichkeit. Wir reden von das Verhältnis, was du zu deinem Körper hast. Das trifft ein bisschen auch diese Folge, die wir hatten über Sexualität, Umgang mit dem Körper, wo ich so darauf hinweise, dass bei uns modernen Menschen aber einiges irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Ey, bei den Leuten, ich will jetzt nicht sagen, dass da alles ideal war. So. Aber es war viel mehr im Gleichgewicht. Die waren viel näher an einem natürlichen Zustand, als wir das heute sind. Viel weniger auch so mit Komplexen beladen. Und dieses Badephänomen, das zeigt dort ganz viel. Zum einen zeigt es ihm, die Leute waren reinlich. Es gab in allen Städten mehrere Badehäuser, öffentliche Badehäuser. Es gab sogar Badehäuser für die Armen. Das waren dann wieder Stiftungen, auch freiwillig gemacht. Aber man hat die Leute da nicht verlumpt rumlaufen lassen. Die gehören in unserer Stadt und da gab es für alle was. Aber es gab öffentliche Badeeinrichtungen. Und dann, je wohlständiger die Leute wurden, natürlich immer mehr auch private Bäder, die dann in Patrizierhäusern waren und so weiter. Aber im Grunde, das war für alle ein Zusammenkommen. Und wenn man gebadet hat, und das haben die jede Woche gemacht, manche vielleicht sogar jeden Tag, das war also auch nicht nur sich reinigen, sondern es waren auch soziales Zusammenkommen. Es gibt Berichte von den Bädern, da war Musik, da sind Blumen noch im Wasser geschwommen, dazu hat man was gegessen, so. Und es gibt zahlreiche Berichte, dass es da auch keine Geschlechtertrennung gab. Und wir dürfen es aber nicht verwechseln jetzt mit irgendwie, dass das unsittlich gewesen wäre. Denn das gab damals strenge Sittengesetze. Ja, so also Ehebruch war was Strenges oder gar Pädophilie oder sowas. Hey, da gab es keine Gnade im Mittelalter. Ja. Die hatten hohe sittliche Ansprüche. Aber sie waren nicht so heuchlerisch. Gleichzeitig hat man einfach den Menschen angenommen, wie er ist und sich seiner Nacktheit zum Beispiel nicht geschämt. Nacktheit oder überhaupt diesen körperlichen Bedürfnissen hat man sich nicht geschämt. Das war halt einfach so. Das hat man angenommen. Man hat es nicht versucht, ständig zu verschleiern, verstecken, unterdrücken oder so. Ja? Und dieses Bild, was wir zum Beispiel kennen, das ist dann aus späteren Zeiten, wo der Adel dann so weit degeneriert ist, dass sie sich überhaupt nicht mehr gewaschen haben, sondern wirklich über Jahre oder Jahrzehnte immer nur wieder Puder drauf und irgendwelches Parfüm oder sowas. Also völlig diesen dekadenten Lebensstil so weit getrieben haben. Das war ja nicht im Mittelalter. Das war viel später, das war zu Barockzeiten und so weiter. Im Mittelalter hatten die Menschen ziemlich natürliches Verhältnis zu ihrem Körper und zu den Bedürfnissen, die der Körper hat. Und waren überhaupt nicht so verklemmt und so verkrampft wie bei uns. Auch Schönheit und Ästhetik, was also im weitesten Sinne schon Richtung Sexualität geht, war damals ein Wert. Und ziehe ich hier nochmal den Karl Walke an, der schildert hier auch diese schöne Geschichte. Ich kann es einfach mal kurz vorlesen. So. Ich lese mal kurz einen Absatz hier vor. Wie aber ehedem bei festlichen Anlässen auf den Burgen und Schlössern des Adels, bei Turnieren, bei Fürstenbesuchen und ähnlichen Gelegenheiten die Frau ihre Rolle zu spielen hatte, so auch in den Städten, mitunter sogar in erstaunlich kühnen öffentlichen Auftritten. Noch zu Zeiten Albrecht Dürers kam es in prunkhaften Aufzügen. Albrecht Dürer, das ist dann schon Ende von unserer Epoche, also eigentlich schon danach, also im Ausgang. Aber er sagt eben noch, selbst zu den Zeiten gab es noch, kam es in prunkhaften Aufzügen, wie zu den Empfängen von Fürsten, bei denen große Volksmassen auf den Beinen waren, zum Auftritt völlig nackter Frauen, deren unverhüllte Schönheit als Huldigung vor dem hohen Besuch aufzufassen war. Von einem solchen Aufzug berichtet Albrecht Dürer seinem Freund Melanchthon, nachdem er 1520 in Antwerpen den Einzug Karls V., des mächtigen römischen deutschen Kaisers, miterlebt hatte, bei welchem Ereignis er, Dürer, sich, Zitat, weil er ein Maler sei, recht nahe an die schönen Mädchen herangedrängt habe. Es wäre sicher auch hier einigermaßen abwegig, in solchen Vorgängen einfach ein Zeichen von Sittenlosigkeit zu erblicken. Denn niemals hätte man es wagen dürfen, dem römischen Kaiser, der treueste Diener seiner Kirche war und zugleich Herr über ein Weltreich, einen Anblick zu bieten, der sein sittliches Empfinden verletzt haben würde. Genauso ist es. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist also bei sowas wie, wenn der Fürst mal in die Stadt einzieht oder bei anderen großen Festen, und da gab es viele, man hat also dort tatsächlich nackte junge Frauen einfach gesehen, also nur als Ausdruck von Schönheit. Und wir dürfen es nicht verwechseln, hat nichts zu tun mit sowas, was in Richtung Pornografie geht oder sowas. Denn das wäre eine Beleidigung gewesen. Und das ging absolut gar nicht. Man muss das genau differenzieren. Das ist für uns heute schwierig, weil wir eben das alles über einen Kamm scheren. Aber damals war schon so, die Natur des Menschen und auch Reize, man ist damit umgegangen und man hat eine schöne junge Frau war einfach nur ein Ausdruck von Schönheit. Und wenn man jemanden ehren will, wie weil der Kaiser in die Stadt zieht, natürlich hat man dann die Stadt auch schön gemacht. Man hat Stoffe ausgehangen, mit Pflanzen, Blumen und so weiter, die Stadt schön gemacht, aber eben auch, man hat dort nackte Frauen hingebracht. Und es war kein Widerspruch, weil es einfach nur ein Ausdruck ist für Schönheit des Menschen und für Respekt, so, also dem Würdenträger jetzt gegenüber. Ja. Das sagt auch ganz viel über diesen gotischen Menschen aus. Bei uns wäre das heute ganz anders. Und bei uns ist Nacktheit, geht dann vielmehr gleich in dieses Gierige rein, in dieses Pornografische auch. Aber dieses unschuldige Verhältnis zu dem eigenen Körper, das ist was den gotischen Menschen halt auch ausgezeichnet hat. Und das dann später ist das alles verloren gegangen. Und auch ein Wort noch zum Christentum. Der gotische Mensch war zutiefst christlich. Aber das war nicht so der Aspekt der Sünder und diese Geschichten. Das kam dann tatsächlich erst alles so danach. Also hat sich das Gewicht so ein bisschen verlagert. Sondern der gotische Mensch hat schon den Blick gehabt auf das Jenseits, auch auf den Himmel. Aber gleichzeitig war er ein geerdeter Mensch und hat irdisch gelebt. Und da hat er einen völlig unverkrampften Umgang einfach mit den natürlichen Dingen auch gehabt. Und Menschen haben da zusammengelebt. Ja. Und das war dort nicht so wie heute. Diese Verkrampftheit, die kam dann, diese Verklemmtheit, das kam alles erst wesentlich später auf. Ja. Damals ist man halt damit umgegangen, so ist es halt nun mal. Ja. Ja, man könnte da noch viele andere Beispiele aufführen, auch hier wieder so eine Szene halt. Das ist ein anderer Umgang mit dem Leib. Ich meine, auch manchmal, wenn die dann so jetzt nicht ganz so hübsch aussehen, auch das. Also auch dieses Vergängliche des Leibes, das halt das Älterwerden, ne? Dieses, damit hatte der Mensch damals scheinbar nicht so große Probleme wie wir heute, wo man dann, ey, boah, das, so darfst du nicht zeigen und da musst du was weiß ich was machen, Schönheitsindustrie. Kosmetik, es ist ein Riesenmarkt, das war damals nicht so sehr. Und natürlich haben die Menschen damals auch, die Frauen haben sich damals auch schick gemacht. Ja, Frisuren und Schmuck und so weiter. Also es ist nicht so, dass das den Leuten gleichgültig war. So. Aber man hatte einfach das angenommen, wie es ist. Also es gibt eben diese Entwicklung des Menschen, irgendwann bist du auch alt und der Leib wird maroder. Das hat man angenommen, ja, und nicht versucht irgendwie zu verstecken und immer so ein Bild aufrechtzuerhalten, was man gar nicht wirklich ist. Vielleicht trifft es das, man ist halt zu dem gestanden, was man war. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist eigentlich diese Ursache davon, dass es dort so eine große wirtschaftliche Blüte gab. Wie gesagt, 300 Jahre gab es dort keine Wirtschaftskrisen. Es gab 300, ich meine, wir haben in unserer heutigen Zeit, wenn wir das mal so überblicken, alle paar Jahrzehnte haben wir wirklich schwere Einbrüche oder sowas. Wir haben Zusammenbrüche von Währungen und solche Dinge und die Angst ist riesig immer so im Volk, wenn die nächste Krise kommt und sowas, ja, weil es eben auf alle auch Einfluss hat. Das gab es damals gar nicht. 300 Jahre lang gab es ein Wirtschaftswachstum. Und jetzt muss man wirklich sich auch diese Frage stellen und das ist vielleicht das Zentrale, um was es hier in diesem Buch auch geht, hier von Karl Walker. Ich kann euch das echt nur empfehlen. Das Buch heißt der Geld in der Geschichte und im Zentrum von seiner Betrachtung steckt eben dann das Wirtschaftssystem im Mittelalter. Und das scheint tatsächlich eben vielleicht mit der entscheidende Punkt zu sein, warum es damals dieses über 300 Jahre lang anhaltende Wirtschaftswachstum gab. Und das Geheimnis oder der Schlüssel, um das zu verstehen, der Begriff, der verbirgt sich hinter dem Begriff Renovatio Monetarum. Die Gelderneuerung oder auch die Münzerneuerung. Und es war eben damals so, dass in gewissen Zeitabständen alle Münzen, und Scheine gab es ja nicht, also Geld waren Münzen, so alle Münzen eingezogen wurden, eingeschmolzen wurden und wieder neu rausgegeben wurden. Und dieses Phänomen, wenn man das Geld einzieht, das ist dann die Gelderneuerung. Es gab neues Geld. Und der große Unterschied war, wenn du damals zur Gelderneuerung gegangen bist und dein Geld eingetauscht hast, hast du, der du dein Geld dorthin bringst und neues haben willst, hast du dafür einen Abschlag bezahlt. Sag mal, nur als Rechenbeispiel, du bringst 10 alte Münzen dorthin, um die umzutauschen in neues Geld, kriegst du aber nur 8 zurück. 2 sind sozusagen deine Gebühr, dein Abschlag. Das ist auch übrigens genau das, wo die Münzstätte, in dem Fall auch die Autorität, weil nicht jeder durfte Münzen machen, ja, wo die sozusagen ihren Gewinn rauszieht. Das ist eine der wenigen Einnahmequellen, die es damals gab. Haben wir noch gar nicht erwähnt, da ist nur so am Rande. Damals war nicht so, dass da irgendein großer Wasserkopfstaat war, der da die Steuern aufgesaugt hat. Also das ist undenkbar. Maximal ging es um den Zehnten, der zehnte Teil, und das ist 10%, das ist ziemlich wenig. Und selbst das wurde nicht überall so gnadenlos eingefordert. Das konntest du oft selber schätzen. Ne? Dieses habe ich halt nicht so viel. Aber die Haupteinnahmequelle war tatsächlich das Münzrecht. Und das war dieser Abschlag. Also diese zwei Münzen sozusagen, die du der Münzprägestättung gibst. Das ist, woraus die eigentlich ihren Staatshaushalt, ihren Budget gezogen haben. Ja? Und dieser Effekt, dass du sozusagen dein Geld dorthin bringst und dann nicht mehr so viel zurückbringst, das ist im Grunde genommen, ökonomisch gesprochen, ein negativer Zins. Das ist das Gegenteil von dem, was wir heute haben. Und das sind zwei grundsätzliche Prinzipien. Das eine ist, Geld, Gold, Metalle, was auch immer, zu horten. Das nennt man Schatzbildung. Also, dass du einfach möglichst viel hortest und das dann bunkerst, am besten eingräbst oder du steckst in irgendeine Bank oder in einen großen Tresor. Schatzbildung. Aber wenn das Gold halt in irgendeinem Schatz ist, dann wirkt es nicht. Es wirkt nicht in die Wirtschaft hinein. Das Gegenteil ist sozusagen das Prinzip, dass du das Geld unter die Leute bringen musst. Und das ist vielleicht, wo ich auch am Anfang der Sendung gemeint habe, eben darauf hingewiesen habe, auf diese Kathedrale von Chartres, dass am Anfang eben dieses, das war eine Zeit des weiblichen Prinzips. Und das äußert sich genau da in dieser Geldgeschichte. Und vielleicht, das klingt wie ein Detail, deswegen haben das nicht viele Leute im Blick. Und das ist das große Verdienst hier von Karl Walker, dass er da darauf hindeutet, diese Gelderneuerung, die Renovatio Monetarum, das ist vielleicht die eigentliche Triebfeder für dieses 300-jährige Wachstum. Weil du immer weil es dir nichts gebracht hat, Schätze zu bilden, sondern du musstest den Reichtum, den du hast, also die Einnahmen, die du hast, die hast du gleich wieder investiert. Das hast du was gemacht. Dass du dir halt, ja, hast du dir ein schönes neues Badehaus gebaut. Oder du hattest ganz viel, hast du was für die Öffentlichkeit gestiftet. Einen Stadtbrunnen, einen Armenstift, wir bauen was für unser Bürgerhaus, gebe ich einen Teil davon. Diese großen Kathedralen, da haben die Leute gespendet dafür, aus ihrem eigenen Geld oder ganze Stiftungen haben sich zusammengetan. Selbst irgendwelche von irgendwelchen armen Berufen, also die Gilde der Wasserträger, selbst die waren aber in der Lage, dort durchaus bemerkenswerte Geldbeträge zu spenden, damit halt meinetwegen ein so ein gotisches Fenster eingebaut wird in die Kathedrale. Das war die Idee, kein Geld zu horten, sondern das Geld unter das Volk zu bringen. Ne? Das war entscheidend. Und eine ganz große Rolle dabei spielt die sogenannte Brakteatenwirtschaft. Lass uns nochmal ganz kurz darauf eingehen. Das ist ein Brakteat. Was ist ein Brakteat? Einfach gesagt, es ist eine etwas simplere Münze. Es ist im Grunde genommen ein dünnes Blech, Edelmetall, Silber, Gold. Ja? Und auf einer Seite ist einfach so eine Art Stempel drauf. Die andere Seite ist dann drückt es da nur durch. Im Unterschied zu einer Münze, die tatsächlich von beiden Seiten geprägt ist. Ja. Und es ist so ein Brakteat, der ist halt nicht so lange haltbar. Das ist sehr dünn, du kannst den auch auseinanderbrechen und teilen und so weiter. Und tatsächlich ist wegen diesen Brakteaten ist diese Gelderneuerung so stark geworden, was einfach praktisch war. Also die halten sich nicht so lange wie eine Münze, sondern den Brakteaten, den musstest du halt ständig wieder austauschen. Und diese Gelderneuerung in den Bereichen der Lande, wo die Brakteaten stark waren, und das war nicht überall in Deutschland, die Brakteatenherrschaft, das ist überwiegend so grob als Tendenz Richtung Nordosten. Je weiter man nach Südwesten geht, geht's auch eher so traditionell in die romanischen Traditionen rein, aber es ist so das, was damals im Mittelalter auch viel neu erschlossen wurde, also ging Richtung Norden und Osten. Und das hier ist ein Brakteat aus Magdeburg, das ist ganz bekannt auch, der Bischof Wichmann von Magdeburg. Das war einer von denen, die da am meisten genannt werden bei den Brakteaten. Und weil du diese Brakteaten halt noch öfter austauschen musstest, unter dem Bischof Wichmann gab es das ganz oft. Da gab es zum Teil diese Gelderneuerung, wenn ich mich recht erinnere, war es zum Teil sogar zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr gab es neues Geld. Das heißt, du musstest dein Geld gucken, dass du es vorher irgendwie unter Leute bringst, weil sonst machst du jedes Mal, wenn du einfach ansparst und einen großen Haufen hast und du gibst den dann, tauscht den um, machst du jedes Mal Verlust. Ja, dann möchte ich vorher von diesem großen Haufen, da kaufe ich mir ein paar Sachen. Kaufe mir schöne Kunstwerke, baue eine Stiftung oder gib was für die Armen, das gibt wieder soziale Anerkennung und so weiter und so weiter. So ist das Geld in Umlauf gekommen. Versteht ihr? Das war das gegenteilige Prinzip. Und ich würde sogar sagen, das ist vielleicht sogar eben dieses weibliche Prinzip, dieses Rausgeben, ja, so das einfach verteilen, so Überfluss. Und das ist daraus entstanden. Weil die Leute eben nicht, man hat nicht lange angespart und es gab über Generationen dann das Säckel immer größer werden, dann vererben, das ging nicht. Sondern das war das ökonomische Interesse, dein Geld möglichst schnell wieder in Umlauf zu bringen. Alles, was wir so an Silber und Gold hatten und ist in dieser Zeit permanent kursiert. Ständig war das unterwegs. Und das war eine extrem, das hat eben diese Dynamik ausgelöst. Und leider drückt jetzt schon ein bisschen die Zeit, weil man müsste da noch viel mehr reden. Vielleicht könnte man da echt eine eigene Sendung nur machen über dieses Brakteaten- und Geldsystem. Ne? Aber das ist, also Karl Walker analysiert das so, das ist echt der eigentliche Motor. Und ich schließe mich dem an. Das ist vielleicht das Entscheidende. Und jetzt könnte man natürlich noch fragen, war jetzt diese ganze Blütezeit, weil eben diese Geldwirtschaft so war? Oder man könnte es auch genauso andersrum sagen. Ja, diese Blütezeit, also der gotische Mensch, da hat sich einfach auch das Geldsystem dementsprechend ausgedrückt. Ja. Eben nicht in diesem Horten, Schatzbilden, sondern in dieses frei miteinander zur Verfügung kommen. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und vielleicht auch, können wir jetzt auch schon mal einen Ausblick darauf nehmen, wie hat das Ganze dann geendet? Das ist eine schrittweise Entwicklung. Ja. Es gab eine ganze Reihe von Ereignissen. Ganz wichtig ist natürlich die Pest. Ich glaube, die Pest hat, das können wir gar nicht erahnen, welche verheerenden Folgen das auf die Psyche der Menschen hatte, auf den gotischen Mensch, der halt eben unschuldig gelebt hat und plötzlich kam das. Und danach, also die Menschen haben das damals dann eben verstanden als irgendwie eine Art Strafe eben von Gott. Und das war, von da ab kam, ist der Mensch dann so klein geworden und hatte so zu, war so zugänglich für dieses Sündendenken. Hey, ihr habt was falsch gemacht und die Strafe und so weiter. Und diese ganzen komischen Sittlichkeitsentwicklungen, das ist alles danach gekommen. Dieses Phänomen von Hexenverbrennungen, auch das sollte ein eigenes Thema sein. Hat mit dem Mittelalter gar nichts zu tun. Im Mittelalter wurden keine Hexen verbrannt. Und das war die absolute Ausnahme. Diese Hexenwahn, wo Tausende von Hexen, Frauen, aber auch Männer verfolgt, verbrannt, gequält wurden. Das war alles in der Neuzeit, das war nach dem Mittelalter. Durch Pest ist einiges kaputt gegangen. Und auch diese Praktiaten und Wirtschaft und die Gelderneuerung, das kam auch zu einem Ende. Weil damals, und das ist auch eine interessante Geschichte, eben mehr und mehr auch diese Banker auf einmal aufgekommen sind, ne? Die aus der Lombardei kamen, venezianische Banker. Und die hatten ein anderes Geldsystem am Start. Und die haben dann gesagt, ja, hey, das ist nicht gut für den Handel, überall gibt's anderes Geld und wir müssen es eher vereinheitlichen und so weiter und so weiter. Und so ist es gekommen. Dabei auch noch mal ein Wort dazu, weil das werden die meisten von euch wahrscheinlich sagen, ja, das kann ich verstehen, ja, weil das kann ja nicht gut sein, wenn es dann in jeder Stadt gibt's eigenes Geld und das ist doch, wäre es nicht viel besser, wir hätten alles Gleiche. Auch das, so denkt der moderne Mensch. Wir denken, wir brauchen alles normiert. Alles muss gleich sein. Das war für den gotischen Menschen nicht so. Und das muss auch nicht sein, das ist nicht die Natur des Menschen. Für den gotischen Menschen, auch der Kaufmann war, der gehandelt hat, ein Hansefahrer zum Beispiel, das war für den überhaupt kein Problem, dass in einer anderen Stadt dort andere Münzen sind. Das war kein Hindernis, weil die Münzen waren alle Edelmetalle und du hast einfach gewogen, fertig, hast du deinen Geldwert gehabt. Das gab eine, weißt du, dieses zwanghafte Ding, wir müssen alles normieren, das hatten die Menschen damals nicht. Das war einfach individuell, das war auch kein Problem. Und dann, heute glauben wir, dass es ein Problem wäre, weil alles muss gleich sein und normiert, das war aber gar nicht so und es hat niemanden gestört. Aber tatsächlich, es kamen dann eben neue Banker rein, das auch ein gradueller Prozess und die haben dann die Regeln halt neu aufgestellt. Und so ist dann diese großartige Zeit zu Ende gegangen. Man könnte da noch so viel sagen, aber ich möchte jetzt nur noch mal so zum Schluss hier ein, zwei Szenen aus so einem mittelalterlichen Stadtbild sehen, was wir heute noch haben. Und lass uns mal klar machen, das strahlt auf uns Menschen doch aus. Jetzt einfach mal im Vergleich zu dem modernen Leben. Was ist denn der Grund, warum Millionen von Touristen aus aller Welt auch kommen nach Deutschland, um diese mittelalterlichen Sachen zu sehen? Oh, how nice, was die Amerikaner kommen da. Oder Japaner, schauen Sie es an. Das ist, weil dieses... Also jetzt meine These so, aber dieses mittelalterliche Stadtbild, das spricht uns Menschen an, weil das ist was sich aus uns heraus entwickelt hat. Das ist nicht diese kalte Ratio von irgendwelchen Hochhäusern, weißt du, schmucklos, rein zweckmäßig, sondern das ist natürlich organisch gewachsen. Diese großartigen Bauwerke, weißt du, hier sehen wir einfache Sachen, aber gleich um die Ecke steht vielleicht so ein Münster. Diese großartigen Kirchen, von denen wir gesprochen haben, das war mitten in der Stadt, das war Teil des Ganzen. So, das, wenn wir von der Arbeitswelt gelebt haben, du hast dort, wo du gelebt hast, hast du gearbeitet. Du musstest dafür nicht in irgendeine Fabrik, was es auch für deine Lebensqualität bedeutet. Als sozialer Mensch, du lebst in deiner Familie, mit deinen Nachbarn, mit deinem Stand. Die Leute um dich rum haben denselben Stand. Berufsgruppen waren alle irgendwo im gleichen Viertel. Also all diese Dinge, jeder hatte seinen Platz. Es war einfach ein Gemeinwesen, was funktioniert hat. Und wo keiner ausgegrenzt wird. Innerhalb der Stadt, wie gesagt, außerhalb was anderes. Aber eine Stadt selbst hat funktioniert. Die hat in sich, hat die sich organisiert. Die haben die Probleme, die sie hatten, in ihrer Stadt gelöst. Und nicht gewartet, dass dann der Kaiser da irgendwas entscheidet. Und jeder hatte dort seinen Platz. Und selbst heute, uns modernen Menschen, spricht sowas an. Und wenn wir heute in diese alten Städte gehen, und gibt's da so viele in Deutschland, Rothenburg ob der Tauber, Marburg oder so weiter, wenn wir dort sind, das spricht uns an. In unserem Innersten, weil wir, das hat sowas wie, und es kommt so ein urdeutsches Wort, Gemütlichkeit. Versteht ihr? Das hat ein würdevolles Leben, hat das bedeutet. Und selbst heute spüren wir das noch. Und deswegen gehen die Leute dorthin und finden das auch cute und süß und Foto. Und weil es ist tatsächlich etwas, was uns im Innersten noch anspricht. Ich will jetzt nicht sagen, dass da die Welt in Ordnung war. Es gab dort auch Probleme und Ungerechtigkeiten, keine Frage so. Aber der mittelalterliche, der gotische Mensch war noch viel, der hat viel mehr seinen Platz auf dieser Welt gehabt, gleichzeitig auch die Perspektive ins Jenseits, Christentum und so weiter. Aber vor allem hat er in dieser Welt seinen Platz gehabt, in der Stadt, mit seinen Mitmenschen, seinen Kollegen sozusagen. Da wurde niemand ausgegrenzt. Und das ist, was wirklich jede von diesen mittelalterlichen Städten auch ausdrückt, wie die Stadt ist. Also ich meine, auf den ersten Blick schaut das oft chaotisch aus. Aber auch das ist nicht chaotisch, sondern es ist organisch gewachsen. Und es gibt da sehr wohl auch, was uns chaotisch erscheint, weil es eben nicht so rational, weißt du, quadratisch, reißbrettartig geplant ist, so wie das in der Neuzeit gelaufen ist, sondern weil es so gewachsen ist. Erscheint uns das chaotisch, aber oft steckt da ein ganz klarer Plan dahinter. Die Leute waren nicht irgendwie dümmer als wir. Und auch das ist wieder ein Riesenthema. Man muss sich nur mal angucken, wie so ein Kloster, ein mittelalterliches Kloster zum Beispiel organisiert ist. Wie perfekt das war. Da war nichts irgendwie absurd oder wild, sondern es hatte alles genau seinen Sinn. Wo baue ich die Küche, hier ist unsere Wasserquelle, Küche gleich daneben. Und so, also so praktische Dinge auch. Die Leute waren nicht dumm. Die Leute haben jetzt nichts verschwendet. Aber sie waren halt nicht in dieser kalten Krämer-Ratio verhangen wie wir heute, sondern alles hatte auch immer zu tun mit Schönheit und war immer ein Ausdruck auch von Lebensqualität. Das ist was man heute noch fühlen kann, und bei solchen Szenen wird das deutlich, deswegen kommen die Leute dorthin, deswegen mögen die Leute das. Hier so ein anderes Beispiel. So, das hat doch viel mehr Lebensqualität, hier zu wohnen, als in irgendeiner fiesen Neubausiedlung. Ja, okay, du hattest vielleicht kein fließend heißes Wasser, aber ich meine, es war eine andere Zeit, aber das kann man ja weiterentwickeln. Die Leute haben sich damals auch weiterentwickelt und sind nicht auf irgendeinem Level stehen geblieben, sondern man hat alles weiterentwickelt. Stichwort Bäder und Baukunst und so weiter. Aber es geht so um das Grundprinzip. Der gotische Mensch hat aus meiner Sicht wirklich in einer Blütezeit gelebt. Und tatsächlich, wenn ich das jetzt vergleiche so mit allem anderen, was wir sehen, ja, griechische Antike auch schön, ja, Parthenon und so weiter. Aber ich meine, wer hat diese Tempel gebaut? Was sagt es aus über, wie haben die Leute dort gelebt? Ja, wenn wir nach Athen gehen oder Griechenland oder Ägypten, okay, dann sehen wir die großen Baudenkmäler. Aber es sind Paläste. Dort hat irgendwie ein Herrscher gelebt. Es sind vielleicht Tempel. Aber wie hat denn der einfache Mensch gelebt? Da sieht man nichts. Weißt du, der einfache Mensch damals hat in irgendwelchen Löchern gelebt oder irgendwelche banalsten Hütten. Das ist der Unterschied. In diesen Städten, die da in diesen deutschen Landen so entstanden sind, dort hat jeder seinen Platz gehabt. Und der Wohlstand, der war ein Bürgerwohlstand. Diese ganze Idee auch über vom Bürgertum, wie wir da heute so, was sich daraus entwickelt hat. Dann letztens dann auch, da könnte man echt weites Wasser aufmachen, die ganzen Geschichten Humanismus, dort hat es seine Wurzeln so. Das ist echt eine Errungenschaft. Hier lebt eine Gemeinschaft und nicht irgendwie ein Fürst und seine Untertanen nur. Und der Fürst, der lebt im Palast und für die Götter bauen wir einen tollen Tempel und die Menschen leben so im Dreck. Das war gar nicht so. Also so haben die Menschen gelebt und sich zusammengetan. Das ist wirklich eine ganz besondere Sache und strahlt bis in unsere heutige Zeit ein. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie wieder zurückzugehen und wieder zu leben, so wie damals, aber einfach mal, glaube ich, hilft es uns modernen Menschen in unserer Analyse, was heute schief geht, wenn wir auch mal da gucken, hey, so verkehrt war das gar nicht. Ja? Und vielleicht ist tatsächlich der Schlüssel eben in dieser Art Geldwirtschaft, das Umdrehen mit dem Zins, genau das Gegenteil machen. Dafür sorgen, dass Geld, Gold, Silber, dass diese Dinge permanent zirkulieren. Und dann arbeiten sie. Und dann gibt es immer wieder Nachfrage. Es gab dort in diesen 300 Jahren keine Wirtschaftskrise. Du hast als Handwerker dein Ding gemacht und es ging immer nur weiter. Du hast nie Probleme gehabt, deine Produkte, deine Erzeugnisse wieder einzutauschen, zu verkaufen. Weil die anderen wollten es auch, die wollten ja Geld loswerden. Und so geht es, inspiriert sich das gegenseitig. Und für alle ist dort eine Zeit des Wohlstands gewesen. Und wenn wir das vergleichen mit unseren heutigen Zeiten, der ganze Wahnsinn, der in der Neuzeit passiert ist, Hexenverfolgung, Religionskriege, Reformation, 30er Krieg, Bauernaufstände, Bauernschindereien, all diese Probleme hatten wir im Mittelalter gar nicht. Das gab es in der Form nicht. Da war der Mensch noch mehr im Gleichgewicht. Das ist das Entscheidende. Und ich sage das eben auch so, weil heute wird das alles immer so hingestellt wie, wie sagen die Politiker gerne, Tina. There is no alternative, die Tina-Formel. Es gibt keine Alternative zur Globalisierung und zu diesem Geldsystem. Und ich meine, egal, auch welche Parteien du heute schaust, darüber sprechen die gar nicht. Da gibt es keine Alternative. Das Zinssystem, das steht. Aber es gibt sehr wohl Alternativen. Es gab auch Zeiten, wo die Menschen anders gelebt haben. Und ganz offensichtlich waren das nicht die schlechtesten Zeiten. Darauf möchte ich hinaus. Ich meine, ganz offensichtlich ging es damals den Leuten in Lebensqualität besser als heute. Manche Dinge sind heute besser. Es ist gut, wenn man einen Zahnarzt hatte. Früher bist du halt zum Bader gegangen. Okay, aber es gab es halt damals nicht. Aber für das, was sie an Möglichkeiten haben, haben sie das Maximum ausgeschöpft. Wir sehen es an den Baudenkmälern, die sie uns hinterlassen haben, diese unglaublich schönen Bauwerke. Musikalisch, sie haben es war ein Leben in Erfüllung, in einem festen Rhythmus, die Jahreszeit war klar gegliedert, klar, das war die Kirche und ich kritisiere das oft, aber die Leute hatten halt ihren Platz, versteht ihr? Jeder hat seinen Platz gehabt. Und das ist was der Unterschied zu heute. Also heute, die meisten Menschen haben ihren Platz nicht, sie kennen sich selber nicht und der Staat wird immer größer und der Staat übernimmt mehr von diesen Dingen und diese ganze Sozialfürsorge und all diese Sachen. Ja klar, und wir brauchen es heute. Heute wird es gar nicht mehr gehen, dass wir sagen, vertrauen wir einfach auf die Barmherzigkeit der Menschen. Wenn jemand arm ist, wird er schon was kriegen. Heute ist jeder so in einem Konkurrenzdenken und Geld ist knapp und ich muss gucken, dass ich möglichst viel von dem Kuchen abbekomme. Dass es nicht gehen würde, dass man von alleine halt, dass die Leute genug hätten. Da würden bei uns würden die Leute auf der Straße verhungern. Das ist traurig zu sagen, aber es wäre wahrscheinlich so. Das ist damals nicht gewesen. Damals war das noch eine Gemeinschaft und die haben halt zusammengehalten. Und da gab es auch schon Unterschiede, klar. Aber von sich aus hat sowas noch funktioniert. Barmherzigkeit, weißt du, hast da nicht zugeschaut, dass jemand verhungert. Weil die nicht in diesem permanenten Konkurrenzdenken miteinander waren, was ja letztens nur ausgelöst wird durch dieses permanente Hinterherrennen des Zinses. Wir müssen immer noch mehr erwirtschaften als die Generation vor uns. Der Zins zwingt einen dazu. Und das war damals anders. Und das wollte ich nur anmerken. Es gibt Alternativen. Ich will jetzt nicht sagen, ja, lass es uns so machen wie damals zu Bischof Wichmanns Zeiten und wieder Praktiaten prägen. Ja klar, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Wir werden vielleicht andere Lösungen brauchen, so jetzt rein praktisch. Wir müssen jetzt nicht mehr mit Praktiaten arbeiten. Aber es geht so um diesen Esprit, der dahinter steht. Und da gibt es ja wohl Alternativen. Und wir könnten auch vielleicht uns wieder in diese Richtung bewegen. Uns vielleicht einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Das würde uns schon viel helfen. Und ich hoffe, dass ich dazu so einen kleinen Teil halt beitragen kann, dass wir uns aus diesem völlig falschen Bild, was wir über das Mittelalter haben. Und interessante Frage wäre natürlich auch, woher kommt das? Vielleicht kommt es auch von den Leuten, die eben die Geldwirtschaft dann verändert haben. Die Bankers, die das so ein bisschen umgeschrieben haben, so diese Geschichte. Oder das ist ja eine andere Frage. Aber wir sollten uns auf jeden Fall lösen von diesem falschen Bild, um halt überhaupt mal zu erkennen, okay, wir haben auch Möglichkeiten, die Dinge anders zu organisieren. Lass uns das mal machen. Aber da müssen wir erstmal aufräumen mit dieser falschen Vorstellung, wie die Menschen früher gelebt hätten. Und dass es ja keine Alternative gibt zu der Art, wie wir modernen Menschen heute die Welt, das Leben und die Ressourcen miteinander teilen und gestalten. Ne? Und ja, ich hoffe, dass es da euch ein bisschen inspiriert hat. Ey, schaut dort weiter. Das ist wirklich, ich mache hier nur eine Tür auf. Das ist ein Riesenfeld. Man kann so viel entdecken. Wo ihr lebt, wenn ihr rumreist, macht die Augen auf, schaut euch die Dinge an. Ne? Es ist alles da. Karl Walker kann ich empfehlen, wirklich. Leute, wenn das wäre wichtig, wenn diese Art Verständnis auch mal ein bisschen weiter um sich greift, so dass wir einen großen Schritt machen können. Und den können wir machen als Menschen. Das ist das Entscheidende, was ich immer wieder hinaus will. Weißt du, es liegt an uns. Es muss nicht so sein wie jetzt. Wir können diese Welt auch anders organisieren, anders gestalten. Ne? Und müssen da nicht dann rumschmieden wie die Fabianer, sondern können es natürlich wachsen lassen. Und da ist für jeden Menschen dann Platz da, auch in Würde zu leben und seiner Natur gerecht zu werden. Ja? Das ist das Entscheidende. So, dass man sich nicht verbiegen muss wie heute. Weißt du, du musst arbeiten und in irgendeinem Arbeitsmarkt und Konkurrenz, bla. Die Leute fühlen sich unter Druck und müssen es machen, aber es ist verbiegen dabei auch sich selbst. Und dann kommt natürlich in der Folge, wenn du es zu arg machst, wenn du in deinem Leben dich ständig verbiegen musst oder ständig Dinge machst, die du gar nicht machen willst und dann auch in einer Fülle. Auch wie gesagt, damals haben die Leute viel mehr Freizeit auch gehabt, um die dann auch zu nutzen für Muße oder einfach erhabenere Dinge. Und wenn es nur ist, dass du halt ein schönes Kunstwerk machst da für Gott. Ja. Der heutige Mensch, der ist da viel mehr unter Druck und wenn es halt dann, wenn du das ein Leben lang lebst, dann ja, irgendwann äußert sich das dann auch gesundheitlich, dann kommen all diese Probleme und das ist eben so, wie wir heute stehen. Dann haben wir eben ein Gesundheitswesen, was unglaubliche Gelder aufbringen muss und wir haben ein Sozialwesen, was unglaubliche Gelder aufbringen muss und Millionen arbeiten da in diesen Branchen. Ich meine, aber ey, die Leute, früher war das auch anders möglich, ja. Und glaub nicht, dass die Leute auch nur ein bisschen unglücklicher waren als bei uns. Weil es eben dieses, und das ist vielleicht das Entscheidende, die Leute waren zusammen. Ja, du hast das Gefühl gehabt, du bist eingebettet in einen Rhythmus, in eine Gemeinschaft, in eine Stadt, die in sich funktioniert und als Ganzes funktioniert. Wenn wir heute so polarisiert sind, so atomisiert, was jeder ist da alleine irgendwie. Wenn du heute mit der Eisenbahn so durchs Land fährst, das fällt ja schon auf, wenn jemand mal was laut sagt. Einfach der andere anspricht, schon, was ist jetzt los? Ich meine, damals, natürlich haben die Leute geredet, jeden Morgen, weißt du, wachst auf und dann gehst du in dein Tagwerk. Und nicht irgendwo anonym in irgendeine Fabrik oder in irgendeine Schreibstube oder sowas, sondern Leute waren, gemeinsam haben die das Tagwerk auch erledigt, gemeinsam geschaffen, bis hin zu diesen gemeinsamen Großprojekten, wo man sich auch denkt, weißt du, sowas, vielleicht würde uns sowas auch wieder gut tun, einfach ans große Ganze denken. Ja, und mal think big, mal große Dinge machen, wo man auch stolz sein kann, sagen, guck, also irgendwelche Infrastrukturprojekte, aber wenn man das auch vergleicht, ich will es auch gar nicht so sehr bashen, aber es ist schon, man könnte schon verschmunzeln, wenn man guckt, wie heute Großprojekte uns verkauft werden, so Berliner Flughafen, boah, guck mal, wie toll und so, ich meine, wenn er mal fertig ist, guck mal, was so Kleinstädte mit ein paar tausend Leuten, was die gemacht haben, und die konnten danach sagen, wow, hier, guck, unsere Stadt, der. Okay, und ein Ding will ich jetzt zum Abschluss hier noch raussagen. Es gibt da auch ganz viele zeitgenössische Berichte, die das schildern, wie schön diese Städte waren. Das ist nicht nur, dass ich das so sage, sondern es war in der Zeit, gab es auch ganz viele, tatsächlich auch welche, die aus anderen Ländern kommen, die aus Italien gekommen sind und dann irgendwie meinetwegen nach Mainz kommen oder Köln oder so und einfach sagen, boah, das ist der Hammer, wie schön das ist, wie glücklich die Menschen sind, wie viel Reichtum selbst die einfachen Leute haben, also Wohlstand, du kommt halt jeden Tag ordentliches Essen auf den Tisch und alles. Ja. Und so zum Schluss möchte ich so ein Zitat noch bringen. Ich lese mal hier vor, hier aus dem Karl Walker, und der wiederum zitiert selber noch jemand, das kommt jetzt gleich hier raus. Ich lese mal hier vor. Wir brauchen uns nur zwischen den Giebeln unserer Altstädte umzusehen, wo diese Zeugen der Vergangenheit noch stehen. Oder mit offenen Augen durch Orte wie Nördlingen, Rothenburg, Hildesheim, Miltenberg, Dinkelsbühl zu wandern, um zu begreifen, was der Chronist von Dinkelsbühl zum Schluss seiner Aufzeichnungen mit ehrlichem Stolz erklären könnte. Konnte. Zitat, jetzt der Chronist von Dinkelsbühl. Ich glaube, den Beweis erbracht zu haben, dass in diesem Gemeinwesen sowie in den 60 anderen deutschen Reichsstädten einmal wenigstens ein Optimum der Menschheit erreicht worden ist. Starke Worte. So haben die es auch selber gesehen. Ja, und in diesem Sinne möchte ich es für heute belassen. Ich merke schon, hey, man könnte noch viel mehr sagen so und vielleicht werden wir da noch mehr mal auf Details, einzelne Details eingehen. Wie gesagt, Geld ist eine echt interessante Geschichte, aber für heute meist damit bewenden lassen und ich hoffe, es hat euch gefallen, inspiriert. Wenn ja, freue ich mich immer über Kommentare, Rezensionen, über Unterstützung jeglicher Art. Unterstützt Nuviso, schaltet ein Premium-Abo, unterstützt uns finanziell, wie auch immer. Wir haben keine Werbung, wir haben keine Werbeclips, wir haben auch keine Paywall, hinter der Informationen gehalten werden. Deswegen sind wir abhängig von euch. Und wenn euch unsere Arbeit gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt und uns auch weiterhin unterstützt. Und damit euch noch gute Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao.